So. Wer von euch ist denn so ein Kartenschreiber? So Anlasskarten zu Weihnachten und Ostern. Wer macht denn sowas von euch? Ja, sind so ein paar noch, ne, die das machen. Ich mache das eigentlich nicht so gern. Aber wenn ich das mal mache, dann müssen die Empfänger meistens sich viel Zeit zum Lesen nehmen, weil ich immer so schlecht zum Ende komme. Aber das kennt ihr ja auch von meinen Predigten. Wenn ich mehrere Karten schreibe, stelle ich dann oft fest, dass mir immer so ein bestimmtes Thema immer wieder in den Sinn kommt. Ein Gedanke sich immer wiederholt. Und in diesem Jahr war es in meinen Weihnachtskarten das Wort Zeitenwende. Genau, Weihnachten ist die Zeitenwende für die Menschheit. Auch wenn unser Bundeskanzler es gern anders hätte, lässt sich eine Zeitenwende schlecht verordnen oder willentlich herbeiführen. Eigentlich ist sie vielmehr ausschließlich im Rückblick zu bemerken und erst dann als solche einzuordnen. Sie ist ein Prozess, der sich entwickelt und zuspitzt, bis er sich eventuell mit einem Wumms, ja, einem besonderen Ereignis für die Nachwelt manifestiert. Weihnachten ist meiner Meinung nach so ein Wumms. Und das ganze Zeitenwendeereignis würde ich sogar als ein Doppelwumms beschreiben. Geschah der erste weihnachtliche Wumms noch ganz vorsichtig, örtlich begrenzt und kam eher wie aus weiter Ferne, ganz behutsam und harmonisch, bloß niemandem Angst machen, bloß niemanden ausgrenzen oder gar klein machen. So ereignete sich der zweite Wumms viel spektakulärer. Er geschah am Ostermorgen. Er schreckte die Menschen, verunsicherte die Freunde und Freundinnen und er war eigentlich ein Doppelwumms zusammen mit dem Pfingstereignis. Dieser Wumms breitet sich urknallmäßig über die ganze Erde aus und seine Schwingungen und Erschütterungen sind bis heute wirksam. Verklingen wird er wohl erst, wenn sich sein Klang einst mit dem Lobgesang der Engel und Heiligen verbinden wird am Ende der Zeiten. Wir leben mit diesen Schwingungen. Wir leben in diesen Schwingungen. Wir kennen diese unglaublichen Botschaften von der Liebe Gottes und dem Sieg von Jesus über das Böse. Er, der Gott des Lebens, hat den Tod besiegt. Jesus ist auferstanden. Wir sind eingeladen, das zu glauben und mit der Zusage von Jesus an seine Jünger, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, unser Leben gut zu leben. Auch hier hat unser Bundeskanzler ja ein Wort für gefunden, ne? You'll never walk alone, hat Jesus schon vorher mal gesagt. Der allmächtige, furchterregende, unberechenbare Gott, dem das jüdische Volk vor dem weihnachtlichen Wumms diente, hat sich zu uns Menschen gestellt, hat sich ganz klein gemacht, damit auch der Geringste sich ihm mit Freude nähern kann. Dieser Gott wurde uns durch die Botschaften und das Leben von Jesus bekannt gemacht, als ein liebender Vater, als eine liebende Mutter, als Gott, der sich ein für alle Mal entschieden hat, nicht anders Gott sein zu wollen als mit uns Menschen. Das ist ein Zitat aus einem Podcast, den ich gehört habe und ich finde das wunderbar. Gott hat sich ein für alle Mal entschieden, nicht anders Gott sein zu wollen als mit uns Menschen. Allerdings leben wir, genau wie die Jünger damals auch, in einer Verunsicherung. Ist das denn wirklich alles wahr? Denn nicht alle Menschen erkennen die Wahrheit dieser frohen Botschaft. Ganz im Gegenteil. Die Botschaft von der Gegenwart des Reiches in unserer Welt wird abgelehnt und bekämpft. Und die Lüge, dass es ja auch ein Leben auf dieser Erde ohne Gott möglich ist, dass ein Leben ohne Gott möglich ist und dass das vielleicht sogar noch viel besser sei, die breitet sich immer weiter aus. Im Namen Gottes werden Kriege geführt und Menschen misshandelt und unterdrückt. Die Lüge hat viele Propheten und Prediger. Jeder von uns ist tagtäglich vor die Herausforderung gestellt, diese Lügen einzuordnen und an der Wahrheit zu messen. Aber was ist Wahrheit? Diese Frage stellt sich Pontius Pilatus, als Jesus vor ihm steht und er nach einer Schuld bei Jesus sucht. Darauf komme ich nachher nochmal zurück, aber jetzt bin ich bei dem ersten Thema meiner Predigt angekommen und es heißt, Wahrheit soll das heißen. Wahrheit. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, lohnt sich ein Blick auf die Bedeutung, die das Wort zur Zeit von Jesus hatte. Im Griechischen wird Wahrheit mit Aletheia übersetzt. Wörtlich übertragen heißt es Unverborgenheit und steht für Begriffe wie Wahrheit, Tatsächlichkeit, Wahrhaftigkeit oder auch Richtigkeit. Wahrheit kann man erkennen. Man kann sie auch lernen. Sie ist eine statische, feste Größe. Der Schlüssel zur Wahrheit ist im griechischen Denken das Wissen. Und das wahre Wissen führt zu gutem Tun oder zu rechtem Tun. Die Bedeutung für den Wahrheitsbegriff im alttestamentlichen Verständnis war eine ganz andere. Wahrheit ist hier nicht eine feste, statische Größe. Sie kann nicht nur irgendwie gewusst, gesagt, gehört oder verleugnet werden. Im alttestamentlichen Denken wird Wahrheit getan. Sie geschieht. Wahrheit ist kein Sachverhalt, sondern ein menschliches oder ein göttliches Sich-Verhalten. Im Neuen Testament vermischen sich die griechische und die alttestamentliche Auffassung. In den synoptischen Evangelien kommt der Wahrheitsbegriff übrigens so gut wie gar nicht vor. Bei Johannes dafür dann umso öfter. Noch einmal zurück zu Pontius Pilatus. Er sucht nach Wahrheit im griechischen Sinn. Er möchte eine Antwort, eine statische Antwort. Er wünscht sich Erkenntnis, Wissen. Ihm gegenüber aber steht die Wahrheit in Person, wie sie nach alttestamentlichem Denken gerade geschieht. In der Person von Jesus ist die göttliche Wahrheit gegenwärtig. Jesus ist der lebendige Ort der Wahrheit, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das zweite Thema dieser Predigt soll dann Liebe sein. Zu Liebe habe ich schon einmal gepredigt und was ich damals gesagt habe, dem möchte ich auch gar nichts weiter hinzufügen. Auch haben Christian und Marion an den letzten zwei Sonntagen bereits einiges dazu ausgelegt. Da ging es um die Jahreslosung, in der Liebe ja eine große Rolle spielt. In meiner Predigt damals über Liebe bin ich auf eine Art Definition von Liebe gekommen und die hieß, Liebe ist, Leben geben. In der Konkretion sollte das bedeuten, den Nächsten und sich selbst wahrnehmen und dann das geben, was dem Leben dient und wozu ich in meiner Situation in der Lage bin, ohne meinem eigenen Leben zu schaden. Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung heißt, den Nächsten lieben wie sich selbst. Ähnliches bedeutet es auch beim ersten Gebot, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Also Gott wahrnehmen und ihm das geben, was ihn in seiner Existenz bestätigt, ohne dabei mein Selbst aufzugeben. Das kann Gebet, Lobpreis, Anbetung sein. Es kann sich aber auch konkretisieren durch Lieben, welches sich in unserem Handeln in der Welt zeigt. Dazu habe ich einen Satz gelesen, den ich, weil ich ihn so wahr finde, über meinen Schreibtisch geschrieben habe. Da steht, so wie wir mit den Armen umgehen, so gehen wir mit Gott um. So wie wir mit den Armen umgehen, so gehen wir mit Gott um. Dieser Satz legt in ganz einfacher Weise das aus, was Jesus im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums über die Schafe und die Böcke erzählt, wo er am Ende zu den verworfenen Böcken sagt, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. So, jetzt haben wir Wahrheit auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Was haben die beiden miteinander zu tun? In der Mail, die ich bekommen habe, zur Predigtanfrage, hat man ein Zeichen dazwischen gesetzt. Das fand ich ganz interessant. Kennt ihr das noch? Also man hätte ja auch und schreiben können, ne, oder ein Plus, aber man hat sich für dieses Zeichen entschieden. Da komme ich dann auch nachher nochmal drauf zurück. So, als ich das gelesen habe, das war mein Predigtauftrag, da ist mir als erstes eine Trias eingefallen. Wisst ihr, was eine Trias ist? Das ist eine Dreiheit. Also das hier zum Beispiel ist eine Trias. Und mir ist eine Trias eingefallen aus der griechischen Philosophie, nämlich, genau, fange ich hier an, das Gute, das Wahre und das Schöne. Sokrates beschäftigte sich mit Hilfe dieser Begriffe mit dem guten Leben. Ein gutes Leben ist für ihn, was das gute Maß hat, was schön ist und was wahr ist. Ich kenne diese Begriffe aus dem theologischen Denken und sie bezeichnen dort drei göttliche Attribute, neben noch einigen anderen. Nachdem mir diese Trias in den Sinn gekommen war, dauerte es nicht lange, bis mir eine paulinische aus dem Korintherbrief einfiel, die irgendwie dazu zu passen schien. Habt ihr schon eine Idee? Korintherbrief, 13. Kapitel. Ganz genau. Liebe, Glaube und Hoffnung. Diese drei. Die drei größeren Gaben des Heiligen Geistes, nach denen wir uns besonders ausstrecken sollen. Lange habe ich darüber nachgedacht, ob man diese Dreiheiten irgendwie zusammenbringen kann. Und tatsächlich kam ich dann zu dem Ergebnis, dass zur Schönheit die Hoffnung gehört, zum Guten der Glaube und zur Wahrheit die Liebe. Das konnte ich mir bald ganz gut erklären. Such doch die Hoffnung, immer gern das Schöne. Niemand geht in ein gutes Restaurant zum Essen in der Hoffnung, das möge nicht schön sein oder es möge ihm nicht schmecken. Ja, oder ins Theater oder Kino in der Hoffnung, dort schlimme oder hässliche Sachen zu sehen. Ja, es geht wohl auch kaum jemand in die Natur, um dort Zerstörung und Sterben zu erleben. Nein, Hoffnung sucht das Schöne, ist auf die Zukunft ausgerichtet und das Schöne hält die Hoffnung lebendig und stärkt sie. Hoffnung auf ein schönes Ereignis gibt Lebensenergie, gibt Kraft. Zum Beispiel die Vorfreude auf den Urlaub. Das scheint mir also ganz gut zu passen. Dann Glauben und Gutes. Zuerst mal habe ich die Paarung Glauben mit Wahrheit ausgeschlossen, weil wir ja heute gelernt haben, Wahrheit hat etwas mit Wissen und Erkenntnis zu tun. Der Glauben hat aber bekanntermaßen nichts mit Wissen zu tun, sondern ist eben Glauben. Darum denke ich, dass der Glaube das Gute sucht und braucht, um zu wachsen und stark zu werden. Entsprechend aber braucht auch das Gute den an das Gute Glaubenden, damit es weiterhin geschehen kann. Der Glaube daran, dass ich gut bin, gut sein kann und das Gute hervorbringen kann und nicht zuletzt der Glaube, dass mein Gott gut ist und alles Gute von ihm kommt, stärkt und gibt Kraft zum Leben. So vermehrt sich das Gute durch den Glauben und der Glaube wächst durch das Gute, das Menschen im Leben erfahren. Passt auch, meiner Meinung nach. So, dann bleibt Wahrheit und Liebe. Wie geht das zusammen? Jetzt gehen wir noch mal ganz zum Anfang. Die Zeit zwischen dem ersten Wumms der Zeitenwende und dem Doppelwumms von Ostern und Pfingsten. Johannes trat auf und verkündete Glauben und Hoffnung für das jüdische Volk. Er rief zur Umkehr auf, taufte die Menschen, damit sie gereinigt in ihr Umkehrleben starten konnten. Es gibt Aussagen in den Evangelien, die sagen, dass das ganze Volk, also alle Juden, zu Johannes gegangen sind. Das bedeutet, alle Menschen waren darauf vorbereitet, Jesus zu begegnen. Und das hat auch geklappt. Wir hören das ja auch des Öfteren, denn wenn Jesus den Menschen entgegnet, dein Glaube hat dir geholfen. Oder wenn der blinde Bartimäus voller Hoffnung ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Oder wenn wir schauen, mit welcher hoffnungsvollen Neugier der Zöllner auf den Baum klettert. Also Hoffnung und Glauben sind im Volk vorhanden. Aber welche Erwartung weckt Johannes weiter bei den Menschen? Versprechen tut er, dass nach ihm einer kommt, der nicht nur mit Wasser tauft zur Vergebung der Sünden. Der, der nach ihm kommt, wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Was die Menschen sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema, darüber nachzudenken. Johannes aber hatte klare Vorstellungen davon, was seine Botschaft bedeutet, hat er doch schließlich sein Leben dafür gelassen. Johannes wusste, dass die mit dem Wasser der Taufe durchnässten Menschen bald wieder getrocknet sein würden. Und die Umkehr, die Sündenvergebung, die wird sehr schnell wieder aus dem Bewusstsein verschwinden. Eine andere Wahrheit würde sich schnell wieder breit machen und die zarten Pflänzchen des Glaubens und der Hoffnung bedrohen. Es muss ihn getröstet haben, als er im Gefängnis davon hörte, welche Früchte seine Botschaft dann doch getragen haben. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube höre, Tote werden lebendig. Es ist also wahr, was er den Menschen gepredigt hat. Und was ist diese Wahrheit? Jesus, er beginnt die Wahrheit zu leben, zu predigen und wiederholt sie und bestätigt sie durch die Zeichen und Wunder, die er tut. Die frohe Botschaft, das Reich Gottes ist da. Durch mich seht ihr es, könnt ihr es wahrnehmen. Und alles, was ich tue, kommt von meinem liebenden Papa, von unserem Gott, der seine Menschen liebt. Und die Menschen hören und sehen, sie laufen ihm nach, denn hier ist ja mehr als Johannes. Nicht nur Hoffnung und Glauben, sondern in Jesus begegnet ihnen Liebe. Die Liebe Gottes, die befreit, die heilt, die zum Leben bringt und ins Leben zurückbringt. Die Worte von Jesus trösten, dringen direkt ins Herz, entfachen Jubel und Freude. Durch die Gegenwart von Jesus, der dem Volk die Liebe zeigt und ihm in Liebe begegnet, wird das Reich Gottes Wahrheit. Die Botschaft wird zur Wahrheit. Hosianna dem Sohn Davids, er ist unser König, ruft das Volk am Palmsonntag Jesus zu. Aber der Prozess der Zeitenwende geht weiter. Noch fehlt etwas. Die neue Wahrheit ist zerbrechlich. Die Lüge hat leichtes Spiel, als Jesus gefangen genommen wird. Jesus, die Wahrheit in Person, wird eingesperrt, beschimpft, gegeißelt, misshandelt. Die Lüge gewinnt erneut die Oberhand. Ja, selbst Petrus, der doch alles miterlebt hat, erliegt der neuen Angst vor der alten Macht. Wenn sogar er, der Jesus im Hof der Soldaten noch im Blick hat, ihn dreimal verleugnen kann. Wie leicht ist es für die Lügenmacht, das ganze Volk noch einmal zu verführen und es den Tod von Jesus fordern zu lassen. Kreuzige ihn, ruft das Volk. Die Wahrheit muss an das Kreuz, muss Gott verlassen sterben. so glaubt, die Lüge ihre Macht und ihren Sieg demonstrieren zu können. Doch es kommt anders. Durch das Kreuz kann die Größe der Liebe zur Wahrheit werden. Es gibt keine größere Liebe, als dass Gott seinen Sohn für die Menschen gibt. Und jetzt kommt der Doppelwumms der Zeitenwende. Gott manifestiert die Wahrheit durch seinen Sieg über den Tod. Jesus steht vom Tode auf und die göttliche Wahrheit ist da. Selbst den Jüngern fällt es schwer zu glauben. Wieder brauchen sie Zeichen und Begegnung, um in dieser Wahrheit zu leben. Bis Pfingsten leben sie trotz ihren Begegnungen und mit dem Auferstandenen immer noch in Angst. Aber nun endlich geschieht das, was Johannes über Jesus prophezeit hat. Es kommt die Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und der Evangelist Johannes gibt diesem Heiligen Geist den Namen Geist der Wahrheit. Dieser Geist wird einweisen in die ganze Wahrheit. Er wird Jesus verherrlichen, die Mensch gewordene Wahrheit Gottes. Er wird an alles erinnern, was Jesus getan und gesagt hat. Und er kommt mit Feuer. Alles nachzulesen im Johannesevangelium. Brannte nicht das Herz in uns? Fragen sich die Emmaus-Jünger nach ihrer Begegnung mit Jesus. Das brennende Herz ist das liebende Herz. Die Liebe ist der Schlüssel zur Wahrheit. Der Heilige Geist kommt mit dem Feuer der Liebe. Diese Liebe ist die größte der Gnadengaben des Geistes, der wir nachjagen sollen. Glaube und Hoffnung führen zur Umkehr, sind Kräfte, die uns in die Arme von Jesus treiben. Aus der Welt der Lüge hin zur lebendigen, göttlichen Wahrheit in der Person von Jesus. Die Liebe ist der Schlüssel, der uns aus der Lüge herauslässt und uns das Tor zur Wahrheit öffnet, zum Leben im Reich Gottes. Und so lautet denn die Frage, die Jesus dem Petrus nach seiner Auferstehung stellt, auch nicht, glaubst du, sondern liebst du mich? Was ist davon für uns am heutigen Sonntag die frohe Botschaft? Der Kampf um die Wahrheit wird in unserer Zeit härter und mit unendlich viel mehr Möglichkeiten geführt als je zuvor. Einige davon sind Internetnachrichten, Social Media, religiöse Fanatiker, Verschwörungsmythen. Es gibt Fake News und seit neuestem oder auch gar nicht mehr so neu die künstliche Intelligenz, die immer wieder vor die Frage der Wahrheit und der Lüge stellt. In Lukas 12,53 prophezeit Jesus, der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Dieser Streit um die Wahrheit hat die Familien längst erreicht und Spaltungen in der Gesellschaft dieser Welt bis hin zu der immer deutlicher werdenden Spaltung der gesamten politischen Welt wird immer bedrohlicher. Die alles entscheidende Frage, auf welcher Seite stehe ich? Oder ich kann auch anders fragen, woran hängt mein Herz? Wofür brenne ich? Was oder wen liebe ich? Wir sehen eine Zuspitzung in der Weltgeschichte, die bereits ein wenig an die Endzeitschilderung von Jesus denken lässt. Jesus beschreibt den letzten Tag und gibt den Auftrag in Markus 13,15. Wer gerade auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und hineingehen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. In dieser Stunde entscheidet sich, woran das Herz hängt. Wenn die Wahrheit kommt, dann gehe ich nicht mehr in das Haus und hole, was mir lieb geworden ist, sondern ich fliehe dorthin, wo ich meine Schätze gesammelt habe. Darum sollen wir ja unsere Schätze im Reich Gottes sammeln. Und dieses Reich Gottes ist eben in Jesus da. Es ist gegenwärtig. Und wir leben als Freundinnen und Freunde von Jesus in diesem Reich Gottes. Das ist die Wahrheit. Und der Schlüssel zu diesem Reich ist die Liebe. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich dabei, sagt Jesus. Vor 2 Wochen hat uns Christian am Ende seiner Predigt noch einmal mit in die Geschichte vom barmherzigen Samariter hineingenommen. Er versetzte sich in die Lage des jüdischen Priesters, der am verwundeten Menschen vorbeigegangen war. Im Gebet erfährt er von seinem Gott, dass er bei aller Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften das Doppelgebot der Liebe verletzt hat. Tief getroffen betet er, dass Gott ihm neu das Lieben lehre. Christian hat die Geschichte wundervoll erzählt und es lohnt sich, das nochmal nachzuhören. Diese Geschichte spielt also vor der Zeitenwende. Würde der Priester heute beten, könnte er Jesus um den Heiligen Geist bitten, um Erkenntnis der Wahrheit und die Gnadengabe der Liebe. Und die Liebe würde den Verletzten zu seinem Nächsten machen und das Reich Gottes wäre sichtbar. Der Heilige Geist erinnert an alles, was Jesus getan hat. Er lässt mich die Wahrheit sehen. Er lässt mich rebellieren, wenn ich höre, dass über andere gelästert wird, wenn Unrecht geschieht, wenn Menschen ausgegrenzt werden, wenn ich feststellen muss, dass ich an jemandem vorübergegangen bin, der meine Hilfe hätte brauchen können. Dieser Heilige Geist setzt mein Herz in Flammen und schenkt die Liebe, mit der ich die Wahrheit sehen und mit der ich in diese Wahrheit investieren kann. Mein Herz dorthin hängen, meine Schätze dort sammeln. Der Heilige Geist entlarvt Lügen dieser Welt. Gedanken wie, wenn ich das hergeben müsste, könnte ich nicht mehr leben. Oder ohne dich hätte alles gar keinen Sinn. Und es gibt sehr viele solcher Lügen, die uns einreden wollen, für was wir all unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie unbedingt einsetzen müssten, um glücklicher oder überhaupt glücklich zu sein. Das Reich Gottes aber ist wie ein Schatz im Acker. Und wer den haben möchte, gibt alles her und kauft den Acker. Wir kennen die Reich Gottes Gleichnisse, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Und je reicher der Mensch ist, desto schwerer wird es für ihn, in das Reich Gottes zu gelangen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, heißt es. Darum ist es für die Lüge heute in unserer Gesellschaft so leicht, die Menschen und auch uns zu verführen, weil wir eben ganz schön reich sind. Aber Jesus tröstet und spricht zu den Reichen, für Gott ist nichts unmöglich. Und er hat einen Lösungsvorschlag. Jetzt mache ich mal die hier auf. Das habt ihr euch bestimmt schon gedacht, dass das dahinter steht. Der Heilige Geist verbindet Liebe und Wahrheit miteinander. Und dieses merkwürdige Zeichen, auf das ich ja vorhin schon mal hingewiesen habe, drückt das meiner Meinung nach ganz gut aus. Sieht es nicht so ein bisschen aus, als wären da zwei so miteinander ganz eng verschlungen, so ein kleiner und ein großer? Ja, ich finde, das ist ein tolles Zeichen dafür. Wo Liebe geübt wird, ist die Wahrheit des Reiches Gottes sichtbar. Solange der Doppelwumms nachhallt, möchte ich lieben, Leben ermöglichen, die Wahrheit im anderen und in der Welt erkennen und geben, was es zum Leben braucht, ohne mich selbst dabei zu verlieren. Und ich möchte die Schätze für das Reich Gottes sammeln, denn ich möchte am Ende auf der Seite der Schafe stehen, bei denen, die Jesus in der Welt erkannt haben, auf der Seite der Wahrheit. Und die frohe Botschaft ist, der Heilige Geist hilft dabei. Er ist das Geschenk der Gegenwart von Jesus in unserer Zeit. Heiliger Geist, komm und zeig uns die Wahrheit in Jesus und in dem, was er getan und gesagt hat. Heiliger Geist, komm und setz unsere Herzen in Brand, dass wir mit dem Schlüssel der Liebe die Wahrheit erkennen und sie in dieser Welt sichtbar und erlebbar machen. Heiliger Geist, komm und wirke unter uns. Amen.